Die katholische und evangelische Kirche sind der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland. Können Sie zunächst die arbeitsrechtliche Situation für queere Menschen in der katholischen Kirche erläutern?
Es läuft im Grunde genommen darauf hinaus, dass alle queeren Menschen in der katholischen Kirche sich nie sicher sein können, dass ihr Arbeitsplatz nicht gefährdet ist. Und das hat damit zu tun, unsere deutsche Verfassung räumt den Kirchen ein großes Selbstbestimmungsrecht ein, auch eben im Arbeitsrecht. Das heißt, sie ist nicht an die Standards gehalten, wie zum Beispiel das Gleichbehandlungsgesetz, was sonst gilt. Und das macht sich bemerkbar. Im kirchlichen Arbeitsrecht bei der katholischen Kirche gibt es eine sogenannte Grundordnung. Die müssen alle ArbeitnehmerInnen unterschreiben. Und da ist zum Beispiel drin geregelt, dass die Mitarbeiterinnen der Kirche auch in ihrem Privatleben den moralischen Vorstellungen entsprechen müssen. Und es gibt sogenannte Loyalitätsklauseln. Und das bedeutet zum Beispiel, wenn eine queere Person, nehmen wir mal an, eine Transperson, die Personenstandsänderung vollzieht, wäre das schon so ein Verstoß. Oder eben, das ist das eigentlich geläufigere Beispiel, gleichgeschlechtliche Personen, die ihre Partnerin, ihren Partner heiraten. Das ist dann quasi der Fakt, der dazu führt, dass diese Arbeitsstelle gefährdet ist, dass eine Kündigung folgt. Das gilt nicht unbedingt, wenn sich jemand als queer outet. Das ist jetzt arbeitsrechtlich nicht der Punkt, aber da wissen wir trotzdem auch, dass die KollegInnen dann sehr viele Repressalien erfahren haben.
Können Sie mal beschreiben, was das so für Repressalien im Alltag sind?
Auch da gibt es natürlich ein Gefälle und das ist auch wieder Teil des Problems, denn die Auslegung des Arbeitsrechts ist dann wieder, gibt es einen Spielraum. Im Umkehrschluss heißt das, es gibt eben für Mitarbeitende keine Rechtssicherheit. Und das heißt zum Beispiel, wenn jemand sich als queer outet oder schwul, lesbisch, trans outet, kann das zum Beispiel bedeuten, dass die Person zum Beispiel den nächsten Karriereschritt nicht vollzieht oder vermittelt bekommt. Das ist ein sehr häufiger Fall. Ja, okay, wenn du das bist, aber bitte erzähl das niemandem, also quasi zu einem Art Doppelleben gezwungen wird oder Geheimhaltung gezwungen wird, aufgefordert wird, das Queersein nicht zu zeigen. Man gerät dann als queere Person relativ schnell in diese Konflikte, weil die offizielle katholische Lehre ja immer noch sagt, gelebte Homosexualität ist Sünde und auch nur das binäre System Mann-Frau anerkennt.
Sie haben jetzt gerade das schon so angesprochen, Queersein differenziert sich ja nach sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität. Inwiefern gibt es da im kirchlichen Arbeitsrecht oder auch im alltäglichen Arbeitsalltag Unterschiede, wie jetzt zum Beispiel Transpersonen oder nichtbinäre Personen oder homosexuelle Personen behandelt werden?
Wir stoßen gerade bei den Themen der geschlechtlichen Identität erstmal auf sehr, sehr, sehr viel Unkenntnis. Also diese Unterscheidung ist vielen Menschen gar nicht geläufig und ich beobachte das gerade bei den Personen, die trans sind oder nicht binär sind, die also diesem Konstrukt, was in der katholischen Kirche vorherrscht, von Mann, Frau nicht entsprechen, dass das oft erstmal in erster Linie gar nicht vielleicht ein arbeitsrechtliches Problem ist, sondern ein Problem, dass diese Identitäten gar nicht wahrgenommen und nicht anerkannt werden. Es wird dann bei Transpersonen tatsächlich auch arbeitsrechtlich schwierig, wenn die Personen sich für eine Transition entscheiden und die Personenstandsänderung und so weiter anstreben. Das hat in den meisten Fällen, die ich kenne, eine Kündigung zur Folge. Oder das kenne ich auch aus der direkten Begleitung, dass dann die KollegInnen zum Beispiel aufgefordert werden, weil man die Transition ja nicht verbergen kann, dann, ich kenne mehrere Fälle, wo die Personen dann das Bistum wechseln mussten, also einfach versetzt oder aufgefordert wurden, in einen Arbeitsplatz zu wechseln. In dem Film, der unsere Kampagne begleitet, wird es an einer Person deutlich. Theo aus dem Film ist ein junger Transmann, der Religionslehrer werden möchte und wenn er sozusagen sein Referendariat jetzt beendet und dann ins Beamtenverhältnis übernommen werden möchte, braucht er eine bischöfliche Missio, also quasi so eine bischöfliche Beauftragung, dass er Religionslehrer werden kann. Und da die Personenstandsänderung nicht anerkannt wird, ist es noch offen, ob das überhaupt gehen kann.
Was für Druckmittel gibt es denn innerhalb der katholischen Kirche, wenn man sich jetzt zum Beispiel weigert, sich versetzen zu lassen oder eben eine homosexuelle Beziehung nicht geheim halten möchte?
Im Grunde genommen ist es ein riesengroßer Spielraum. Einmal, wie die betreffenden Personen selber damit umgehen. Ich kenne wirklich da eine Spannbreite von Kolleginnen, die sich davon sehr einschüchtern lassen oder die dem nicht gewachsen sind, da etwas entgegenzusetzen und sich dann auf so ein Doppelleben einlassen mit den Konsequenzen und Dingen, die man sich dann vorstellen kann. Das ist ja nicht gerade gesundheitsförderlich, um es mal vorsichtig zu sagen. Oder eben, wenn das Personen sind, die da vielleicht auch ein bisschen kämpferischer drauf sind, die dann das nicht so mit sich machen lassen, dann entstehen natürlich Konflikte und dann sind die Druckmittel, die dann der Arbeitgeber hat, sehr unterschiedlich. Und da muss man aber jetzt zur Ehrlichkeit auch sagen, es ist jetzt nicht so schwarz-weiß, wie das vielleicht gerade klingt. Es gibt auch in den Kirchenleitungen, unter den Bischöfen und so weiter, viele, die sagen, dieses Arbeitsrecht müssen wir dringend verändern, das kann so nicht bleiben. Und es gibt auch eine wachsende Gruppe von Katholikinnen, die jetzt gar nicht selber direkt davon betroffen sind, die gar nicht hauptberuflich bei der Kirche arbeiten, die nicht queer sind, aber die sozusagen ja die Mehrheit bilden, auch die sagen, das kann doch nicht sein im Jahr 2022, das entspricht auch nicht dem, wie wir uns Kirche vorstellen. Von daher ist da richtig viel gerade in Bewegung und wir sind relativ zuversichtlich, dass es gerade in den Fragen des Arbeitsrechts dieses Jahr wirklich große Veränderungen geben kann.
Ja, Sie haben jetzt irgendwie den öffentlichen Druck auch gerade angesprochen. Mich würde noch interessieren, inwiefern denn die Bundesregierung da auch einen Einfluss nehmen kann auf das kirchliche Arbeitsrecht.
Da sind wir genau an dieser Baustelle dran, da auch mit dem, was uns möglich ist, die Gespräche zu suchen in die politisch Verantwortlichen, in das Regierungslager, das tun andere auch, weil unsere Wahrnehmung schon ist, dass sich im Moment so viel bewegt in der katholischen Kirche, hat sehr viel auch mit dem öffentlichen Druck zu tun und der kommt aus den Medien, der kommt aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch aus der Politik und dann merken wir schon, dass sich durch den Regierungswechsel da auch nochmal die Dinge etwas verändert haben. Die vorherigen Regierungen, die Große Koalition, waren da immer sehr freundlich gegenüber den Kirchen und da hat sich zumindest die Tonlage, aber auch das, was aus dem politischen Feld formuliert wird, verändert. Das kann aus unserer Sicht noch deutlicher werden. Aber wir beobachten das schon auch im Gespräch mit Politikerinnen, sowohl aus dem Bereich Justiz, aber auch aus der Familienpolitik und so weiter, dass diese Dinge deutlicher gegenüber der Kirche problematisiert werden als in den vorherigen Regierungen. Und ich bin da sehr zuversichtlich in der Ampelkoalition, dass da der Druck auf die Kirchen eher steigt. Und das ist auch das, was manche Kirchenleitungen ja formulieren. Es gibt Bischöfe, die schon sagen, wir sind klug, wenn wir als Bischöfe selber jetzt die Dinge in die Hand nehmen und nicht uns nachher am Ende von der Politik oder von Gerichten dazu zwingen lassen müssen. So sollten wir sie lieber selber aktiv werden. Und da gibt es beharrende Kräfte unter Bischöfen, aber es gibt eben auch ein Reformlager, sage ich jetzt mal ein bisschen plakativ, die auch, glaube ich, verstanden haben, dass da was passieren muss.
Da würde mich jetzt direkt interessieren, in welchem Spannungsfeld sich vielleicht auch diese Reformbischöfe, wenn ich sie mal so nennen darf, bewegen. Also in welchen Druck da auch der Vatikan ausübt oder welche Machtgefälle es da vielleicht auch gibt.
Ich kann das natürlich nur als Beobachter so beschreiben, weil ich ja nicht selber in dieser Situation stehe. Aber es ist, glaube ich, jetzt ja auch offensichtlich, dass gerade die in der Kirchenleitung, nehmen wir jetzt mal Bischöfe, die sich in ihrem Rahmen für Reformen einsetzen, das ist ja dann immer auch eine Frage der Wahrnehmung, ob das, was Bischöfe als Reform empfinden, schon aus meiner oder unserer Sicht Reform ist. Aber es gibt ja die eben, die jetzt zum Beispiel sagen, Arbeitsrecht müssen wir ändern. Und da stehen die Bischöfe natürlich auch in so einer, man könnte jetzt sagen Sandwich-Position, aber ich möchte die da gar nicht so, also ich will das nicht gleich wieder in Schutz nehmen, in Anführungsstrichen, weil gerade beim Arbeitsrecht hat der Vatikan gar nicht so viel Einfluss. Der hat in anderen Bereichen viel mehr Einfluss, aber das Arbeitsrecht ist nun eine sehr deutsche Angelegenheit und da sind erstmal die Bischöfe die Handelnden, denn das gehört ja mit zu dem System des Arbeitsrechts in der katholischen Kirche. Die Bischöfe sind da die Gesetzgeber, das heißt, die Bischöfe können sofort morgen, wenn sie wollen, das kirchliche Arbeitsrecht ändern, weil das Arbeitsrecht gilt immer für das jeweilige Bistum. Also wir haben 27 Bischöfe, 27 Bistümer und rein theoretisch könnte jeder Bischof für sein Bistum ein eigenes Arbeitsrecht erlassen. Das ist natürlich nicht erstrebenswert, dass wir nachher einen Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen haben. Von daher ist das richtig, dass die Bischöfe da eine gemeinsame Entscheidung anstreben. Aber mal angenommen, es gäbe jetzt Einzelne, die das total blockieren, können sich aus meiner Sicht die reformorientierten Bischöfe davon nicht erpressen lassen. Und dann wird spannend sein, natürlich wird von Rom versucht, Einfluss zu nehmen. Der ist aber, glaube ich, in den eher kircheninternen theologischen Fragen viel größer. Also mit der Änderung des Arbeitsrechts verbindet sich ja auch eigentlich die Forderung, die gesamte katholische Lehre zu Geschlecht und sexuelle Orientierung zu ändern. Und da ist der Druck aus Rom viel, viel stärker. Und auch die Einflussmöglichkeiten von Rom sind ja größer. Weil beim Arbeitsrecht, wie gesagt, sind die Bischöfe die Gesetzgeber.
Wir haben jetzt schon ganz viel über das Arbeitsrecht gesprochen und irgendwie auch so ein bisschen darüber, als wäre diese Queerfeindlichkeit irgendwie so ein bisschen in Stein gemeißelt auch. Mich würde mal interessieren, wo, vielleicht so ganz platt gesagt, woher kommt denn die Queerfeindlichkeit oder die Homofeindlichkeit in der katholischen Kirche? Welche biblischen Argumentationen gibt es da, die immer noch herangezogen werden?
Ja, ich glaube, ich würde erstmal sogar sagen, die Queerfeindlichkeit, die gibt es ja eben nicht nur in der katholischen Kirche, sondern die beobachten wir gesellschaftlich ja genauso. Da hat die Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten ja auch eine große Entwicklung erlebt und vielleicht jetzt etwas optimistisch gesprochen, passiert das gerade zumindest in Deutschland in der katholischen Kirche mit so einer 40, 50 Jahre Verzögerung, dass wir da vielleicht auch irgendwie mal hinkommen. Aber es gibt natürlich eine besondere katholische Konnotation, würde ich mal sagen. Und da ist einfach sozusagen das Schlüsselthema, es gibt eine sehr starke heteronormatives Bild von Sexualität und Geschlecht. Also das Leitbild der katholischen Familienpastoral, so heißt das dann, also Familienseelsorge und mit Blick auf Geschlecht und Sexualität ist einfach das Idealbild einer hetero-cis-Familie. Und die offizielle katholische Lehre, ich betone das so offiziell, weil was dann von Katholiken in Deutschland gelebt wird, ist eine ganz andere Baustelle. Aber das offizielle Bild oder die offizielle Lehre ist, gelebte Sexualität, Geschlechtsverkehr darf nur in der heterosexuellen Ehe stattfinden. Das heißt, auch Heteropaare, die nicht verheiratet sind und Sexualität praktizieren, sind sozusagen nach strenger Lehre schon in Sünde. Und in dem Zusammenhang, alles, was abweicht von diesem Idealbild, und da gehören dann ja queere Menschen dazu, wird sozusagen abgewertet. Und dann werden Begründungsmuster herangenommen, zum Beispiel mit Rückgriff auf Bibel, die man aber eigentlich innerhalb von ein paar Minuten total entkräften kann. Denn es gibt in der Bibel keine einzige Stelle, die sich zu dem äußert, was wir zum Beispiel heute unter Homosexualität verstehen. Weil die wenigen Stellen in der Bibel, die es überhaupt gibt, die dann herangezogen werden, da geht es um gleichgeschlechtliche Sexualpraktiken, oft verbunden mit Ausübung von Macht und Gewalt. Also es geht um Vergewaltigung, es geht um Demütigung, es geht um bestimmte Themen. Da geht es nicht um eine gleichwertige Partnerschaft oder Sexualität, wie wir heute das für queere Menschen zum Beispiel sagen würden. Und das ist auch ehrlich gesagt zu kurz gesprungen, man kann nicht für so komplexe Themen, die wir heute im Jahr 2022 haben, einfach einen antiken Text nehmen, als ob der da auf alles eine Antwort hat. So kann man auch nicht verantwortlich mit Bibel umgehen. Das ist keine Gebrauchsanweisung für unser heutiges Leben. So. Sondern man muss es immer im Kontext sehen, man muss es interpretieren, man muss sich fragen, was sind heute die Fragen und welche ethischen Kernpunkte finden wir eigentlich in der Bibel? Und da kann man mit der Bibel auch gut gegen die Homo- und Transfeindlichkeit arbeiten, weil man nämlich sagen kann, die Kernbotschaft, die sich durch die Bibel zieht, ist, dass der Mensch wertvoll ist, dass der Mensch geliebt ist in seiner Vielfalt und dass auch die Schöpfung vielfältig ist, also wenn man es jetzt religiös begründet, die von Gott geschaffen ist. Und da haben auch queere Identitäten ihren selbstverständlichen Platz.
Was mich noch interessieren würde, Out in Church, also Sie sprechen ja als Person von Out in Church, hat im Januar dieses Manifest veröffentlicht und sich damit quasi geoutet. Was ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ist, wie gelang denn der Kontakt und die Organisierung? Also wenn sich queere Menschen eher mal verstecken müssen oder das vielleicht zu geheim halten, ihr queer sind, wie hat es denn dann funktioniert, sich irgendwie zusammenzuschließen?
Ja, das war echt eine riesen Herausforderung für uns. Ich habe ja die ganze Aktion zusammen mit einem Kollegen initiiert, nachdem wir die Act-Out-Kampagne so erlebt hatten und haben dann gedacht, das brauchen wir jetzt auch. Und dann haben wir ganz schlicht angefangen, unsere Adressbücher zu durchforsten. Welche queeren Leute in der Kirche kennen wir? Dann haben wir die gebeten, sprecht ihr, also wie so ein Schneeballeffekt, sprecht eure Kontakte an. Dann haben wir, es gibt ja auch Netzwerkgruppen, die seit Jahrzehnten arbeiten, das Netzwerk katholischer Lesben, das Netzwerk Homosexuelle und Kirche und andere. Die haben wir natürlich auch kontaktiert und dann hat sich das so ein bisschen unter dem Radar verbreitet und wir haben, das ist für mich mit das größte Wunder, ja, ein Jahr lang mehr oder weniger immer gesagt, wir müssen es geheim halten und gleichzeitig andere ansprechen. Und das war natürlich, haben Sie auch gefragt, echt kompliziert. Es ist nie wirklich total durchgesickert. Es hat sich an der einen oder anderen Stelle ist es natürlich dann doch passiert, aber jetzt nie, dass die Aktion gefährdet war. Und das zeigt sich jetzt, wir hätten natürlich locker auch ein Vielfaches an Personen sein können, aber wir haben eben vorher nicht alle erreicht. Wir haben nach dem 24. über 400 Mails von anderen bekommen, die sich angeschlossen haben unserer Gruppe. Und da waren eben auch manche dabei, die gesagt haben, Mensch, warum habt ihr mich denn vorher nicht gefragt? Aber das ist genau dieser Grund. Wir konnten jetzt nicht irgendwie über Facebook oder sonst was einen Aufruf starten, weil dann wäre das Projekt gefährdet gewesen, bevor es überhaupt losgeht.
Es hat also einen richtigen Effekt ausgelöst auch. Also wenn ich so daran denke, an den Januar, auf einmal war das so total in den Medien. Und wie erleben Sie das öffentliche Interesse? Ist das abgeflaut oder geht das so weiter?
Natürlich ist das jetzt nicht mehr in dieser Intensität wie am Anfang, aber wir sind selber so ein bisschen überrascht, dass es immer wieder auch jetzt Nachfragen gibt, auch von Journalistinnen, die das Projekt so ein bisschen länger verfolgen und gucken, was sind jetzt die Wirkungen. Also ich sag mal so, die ersten 4 Wochen war wirklich eine riesengroße Aufmerksamkeit, jetzt ist es ein bisschen so weniger geworden, aber wir kommen jetzt in eine wirkliche qualitätsvolle Diskussion, also dass wir nochmal merken, wir werden jetzt aus der Gruppe eingeladen zu Diskussionsabenden in Schulen, in Gemeinden, in Akademien, zu Workshops und so weiter. Also das Thema gewinnt jetzt an Breite, vor allem in der Kirche. Und das ist uns auch besonders wichtig. Also die mediale Öffentlichkeit ist natürlich ist auch gut und wichtig, aber wir möchten ja wirklich auch eine langfristige Debatte mit Nachhaltigkeit anstoßen. Und unsere Einstiegsfragen zum Arbeitsrecht, das ist so ein bisschen Fluch und Segen. Es ist total klasse, dass wir jetzt gerade bei dieser Frage schon so viel erreicht haben. Uns ist aber wichtig, darauf hinzuweisen, die Frage des Arbeitsrechts ist ja nur eine von vielen, auch von unseren Forderungen. Und von daher sind jetzt solche Diskussionen oder Gespräche, die auch noch die anderen Themen mit in den Blick nehmen, auch sehr, sehr wichtig für uns.
Dann habe ich jetzt noch eine Abschlussfrage, jetzt sehr allgemein gesprochen. Wie schätzen Sie es ein? Ist die katholische Kirche reformierbar?
Ja, wenn ich das wüsste, wenn ich auf diese Frage eine Antwort hätte. Ich gehöre jetzt mit vielen in der Out in Church Kampagne, die daran immer noch glauben oder die sagen, wir geben die Kirche noch nicht auf, wir haben noch so einen Rest Hoffnung in uns. Aber ich würde für mich und für viele aus unserer Gruppe, kann ich das glaube ich so mitsprechen, sagen, das ist immer so eine Hoffnung auf Sicht. Also es ist jetzt nicht so ein Freifahrtschein, ich bleibe, egal was kommt, ich bleibe bis an mein Lebensende katholisch, sondern so wie es glaube ich viele Katholikinnen gerade halten, es gibt schon eine wachsende Entfremdung von diesem System Kirche und auch ein Unverständnis und eine Erschütterung. Und es ist so ein beständiges Ringen, kann ich noch katholisch bleiben, kann ich das eigentlich noch verantworten, trage ich dieses System eher mit. Und ich glaube, wenn man sich entscheidet, in dieser Kirche zu bleiben, auch jetzt in meinem Fall ja sogar beruflich aktiv, dann geht das nur, indem man auch die Dinge deutlich anspricht, die auf die Missstände hinweist und sich deutlich für Veränderung einsetzt.